Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 77. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Was würdest du sagen, wenn du zum Arzt gehst und statt Medikamenten verschreibt er dir einen Tee, einen Spaziergang oder eine bewusste Esspause? Klingt erstmal ungewohnt oder sogar ein bisschen esoterisch? Tatsächlich ist es aber genau das, was moderne Naturheilkunde und Ernährungsmedizin heute leisten kann. Wissenschaftlich fundiert, individuell angepasst und oft mit verblüffend einfacher Wirkung. Denn Gesundheit entsteht nicht nur im Labor oder in der Klinik, sondern auch in der Küche, im Alltag und in der Art, wie wir mit unserem Körper umgehen. Fasten, Pflanzenheilkunde, Achtsamkeit, Bewegung, das sind alles keine Wellness-Gags, sondern ernstzunehmende Werkzeuge, die längst ihren Platz in der Medizin gefunden haben. Daher dreht sich heute alles um Ernährung und den Magen-Darm-Trakt. Oder medizinisch korrekter sagt, das enterische Nervensystem. Das klingt vielleicht erstmal technisch, ist aber im Grunde wie dein zweites Gehirn im Bauch. Und das hat's richtig in sich.
Hadis Aha-Moment.
Unser Magen erkennt Emotionen. Dein Magen-Darm-Trakt hat ein eigenes Nervensystem, das sogenannte Bauchhirn oder enterisches Nervensystem mit über 100 Millionen Nervenzellen. Es kommuniziert direkt mit dem Gehirn über den Vagusnerv und fühlt tatsächlich mit. Deshalb bekommst du bei Stress Bauchschmerzen oder Schmetterlinge im Bauch. Der Darm produziert mehr Dopamin als das Gehirn. Etwa 50% des Dopamins im Körper wird im Verdauungssystem produziert und sogar 90% des Serotonins. Heißt, gute Ernährung gleich bessere Laune. Darum nennen viele Wissenschaftler den Darm mittlerweile das Feel-Good-Organ. Und ganz crazy aber war, der Magen kann Metall verdauen. Theoretisch. Magensäure hat einen pH-Wert von 1 bis 2. Das ist stark genug, um sogar Rasierklingen zu zersetzen. Aber natürlich bitte auf gar keinen Fall ausprobieren.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Andreas Michalsen. Er ist seit 2009 Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Emanuel-Krankenhaus in Berlin und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité-Universität Berlin. Als Facharzt für Innere Medizin promovierte er im Bereich Kardiologie und bildete sich außerdem in den Bereichen Notfall, Rettungsmedizin und Naturheilverfahren fort. Zu seinen Fachgebieten gehören unter anderem Fasten- und Ernährungsmedizin, physikalische Medizin, Balneologie, Akupunktur und Mind-Body-Medizin. Und er ist Bestseller-Autor. Wenn du dich schon mal mit Fasten oder Heilpflanzen beschäftigt hast, steht vermutlich mindestens eines deiner Bücher bei dir im Regal. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns unterhalten. Ich fange gleich mal mit einer Frage an. Was ist eigentlich dein absolutes Lieblingsessen?
Also jetzt mal hallo, Hadi. Ja, genau, mein Lieblingsessen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich esse total gerne. Und ich habe, meine Frau kommt aus Italien. Ja, also ich liebe grundsätzlich italienisches Essen. Was ist denn mein Lieblingsessen? Da hatte ich mich gestern mit jemandem unterhalten, die sagte, Mensch, eine Spaghetti Carbonara, das geht nicht pflanzlich. Das schmeckt immer nur richtig gut, wenn es mit Speck oder mit Schinken ist. Da habe ich gesagt, nee, unsere Tante Rita aus Trento, die macht das mit Räuchertofu und mit so speziellem Sojaschmand. Das schmeckt so wahnsinnig gut. Sie hat eine Gewürzmischung, die sie nicht verrät. Und so eine Carbonara, aber jetzt auch pflanzlich, das würde ich fällt mir jetzt gerade mal als erstes sagen.
Okay, also das ist auch wirklich das, was du gerne isst, wenn keiner hinschaut.
Nee, was ich gerne esse, wenn keiner hinschaut, das ist Pommes. Da fühle ich mich natürlich aber immer ein bisschen schlecht, weil ich habe ja auch ein paar Ernährungsbücher geschrieben und will ja auch immer ein Vorbild sein. Aber das passiert letztlich schon auch, gerade wenn ich mal auf langen Reisen unterwegs bin mit der Familie, dass man unglücklicherweise an irgendeiner Autobahnraststätte hält und dann überkommt es mich. Denn ich mag Pommes wirklich sehr gerne, aber ich versuche es auf einmal alle 2 Monate zu minimieren.
Ja, das ist gut, das ist sehr diszipliniert. Aber wie wichtig ist für dich die Balance zwischen Lust und Disziplin?
Das ist total wichtig, wobei ich der Überzeugung bin, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass Genuss und Lust am Ende auch extrem gesund ist und dass wir nur immer denken, weil wir gerade auf das konditioniert sind, was wir machen, dass Gesundheit keinen Spaß macht. Und eigentlich habe ich so gelernt über meine Hinwendung zur gesunden Ernährung, aber genauso zum Kaltbaden oder zum Sport machen. Am Ende macht das total viel Spaß, wenn man einmal Augen zu und durch seine alten Gewohnheiten ein bisschen überwunden hat.
Ja, also ich bin ein großer Freund vom Eisbaden, von daher rennst du bei mir offene Türen ein. Du sagst ja, dass Ernährung heilen kann, aber glaubst du, dass die Leute überhaupt noch spüren, was wirklich gut tut? Oder haben wir das verlernt?
Ja, das schließt ein bisschen an das Vorige. Die Leute haben es schon ein bisschen verlernt, weil wir haben natürlich auch gerade in der Ernährung sehr viel Suchtfaktoren heutzutage drin. Das greife ich der Industrie nicht an. Die möchte, haben die hochverarbeiteten Produkte so hergestellt. Insofern haben wir schon in vielerlei Hinsicht kein Gespür mehr. Ich habe früher auch mal geraucht. Da weiß ich auch noch sehr gut. Ich dachte ja, dass mir das schmeckt und dass das mir nicht gut tut, wusste ich. Aber ist für mich immer so ein Beispiel, wo ich denke, ja, wir dürfen uns unserer Intuition heute nicht ganz hingeben. Heute muss man schon auch immer wissen, dass man ein bisschen verführt hat und viele Suchtfaktoren dabei sind.
Es ist ja so, dass viele bei gesunder Ernährung oft an Verzicht oder Verbot denken. Wie gelingt es uns, dass wir Ernährung als was Positives, Kraftvolles sehen und nicht als Dogma?
Ja, ich glaube, das geht nur übers Erleben. Also Information bringt nichts. Weil irgendwo wissen ja alle Menschen, was gesund ist. Da ist für mich tatsächlich auch ein Game Changer in meiner ärztlichen Erfahrung das Heilfasten gewesen. Also auf offener Strecke einfach mal die Richtung zu ändern, ist nicht so ganz einfach. Das Heilfasten schätze ich vor allem deswegen, das hat zwei Effekte. Man isst ja fast nichts oder gar nichts für ein paar Tage. Das heißt, das ganze System kann sich resetten. Und es gibt eine aktuelle Studie auch, die zeigte, wenn man fastet, dann kommt es zu einer 40-prozentigen Erholung und Verbesserung der Geschmacksrezeptoren und Knospen. Sodass man, ein Problem ist ja, wenn man immer salzige Pizza und Fett und so isst, natürlich schmeckt dann keine gedünstete Zucchini mit Oregano. Aber wenn man das einmal sozusagen rebootet und dann vielleicht noch ein paar Tage gefastet hat, dann merkt man, dass das eigentlich am Ende viel besser schmeckt. Und das ist das, worauf ich sozusagen hinsteuere, dass ich sage, das geht nur übers Erfahren, weil bei der Ernährung ist ja so, keiner wird den Rest seines Lebens irgendwas essen, was ihm nicht schmeckt, nur weil es gesund ist. Ne?
Aber lass uns schon mal beim Fasten bleiben. Scheinfasten ist ja auch irgendwie so ein Biohack. Also sprich, Walter Longo hat es ja publik gemacht oder bekannt gemacht für diejenigen, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Die Fasting Mimicking Diet. Was ist das genau?
Also das Scheinfasten, das fasziniert mich. Deswegen habe ich auch gerade ein Buch noch dazu rausgegeben. Es ist halt so, dass es ist tolerabler als das Heilfasten. Das Heilfasten ist auch toll. Aber im Alltag während der Arbeit ist es manchmal eine Herausforderung. Das Scheinfasten erlaubt bis zu 750 Kalorien am Tag, aufgeteilt auf 2 bis 3 Mahlzeiten, solange sie vegan und zuckerarm sind. Und wir haben da die Erfahrung gemacht, inzwischen wirklich bei Zehntausenden von Patienten, das funktioniert sehr gut. Man hat weniger Nebenwirkungen als beim Nullfasten oder beim Heilfasten. Man muss immer noch ein bisschen Disziplin aufbringen. Aber mein Ziel ist es ja wirklich, dass wir das Fasten 3-4 Mal im Jahr für 5 Tage machen, um wirklich diesen Longevity-Effekt oder diesen Gesundheitseffekt zu kriegen. Und das geht wirklich mit dem Scheinfasten definitiv leicht oder relativ leicht.
Und wie mache ich das genau, das Scheinfasten? Also für alle, die uns jetzt zuhören und sich überlegen, der Professor Michalsen sagt, Scheinfasten ist gut, wie mache ich das?
Ja, also es sollten mindestens 5 Tage am Stück sein. Wie oft man es wiederholt, das hängt jetzt natürlich ein bisschen von den Möglichkeiten und den Motivationen ab. 3 bis 4 Mal im Jahr wäre toll. 5 Tage am Stück sollten es sein, damit man wirklich in die Prozesse reinkommt. Und als solches ist es dann relativ einfach. Man sollte nicht über 700 bis 750 Kalorien Energie am Tag kommen. Wie man das macht, ob einer sagt, dann esse ich die Schale Haferflocken mit Obst mit 700 Kalorien einmal morgens oder man teilt sich's auf und macht noch ein bisschen Gemüsesuppe. Das kann man persönlich entscheiden. Und es muss nur vegan sein, weil tierische Eiweiße hemmen die molekularen Signalwege des Fastens. Maximal ganz klein bisschen Joghurt als fermentiertes geht, aber sonst nicht viel. Und es muss zuckerarm sein. Zuckerfrei ist schwierig, aber zuckerarm zumindest. Und ja, dann da gibt's Rezepte oder man kann sich auch Boxen bestellen. Wir haben da auch ein Portfolio. Da muss man gucken, was einem am besten gefällt.
Du behandelst ja auch Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes. Bei welchen Diagnosen erlebst du die, ich sage mal, deutlichsten Effekte durch die Ernährungsumstellung?
Also am frappierendsten ist erstmal von der Schnelligkeit und was da passiert, ist Bluthochdruck. Das macht ja als Arzt immer, also ich meine, als Arzt möchte man ja helfen und natürlich freut man sich, wenn der Effekt besonders toll ist, wenn ich es mal so trivial sage. Ja. Und der ist beim Bluthochdruck einfach beeindruckend. Ne? Also nach 2-3 Tagen fällt er dann um 20-30 Punkte ohne Medikamente ab. Ne? Ähnlich gut ist es bei Diabetes Typ 2. Also wo wir am Anfang eigentlich schon die Medikamente absetzen, damit es auch nicht zu Nebenwirkungen kommt. Und man sieht wirklich, die Zuckereinstellung wird innerhalb von 3-4 Tagen hervorragend. Fettleber ist wunderbar. Fettleber schmilzt quasi unterm Fasten weg. Bei Rheuma reicht es nicht als alleinige Therapie. Bei Bluthochdruck bin ich ja so weit, dass ich sage, man kann das mit Fasten und Ernährung wirklich, wer es durchhält, alleine behandeln. Bei Rheuma geht es nicht, aber es ist wunderbar entzündungshemmend. Gelenke schwellen ab innerhalb von 2-3 Tagen. Das sind eigentlich so die besten Effekte, die ich so schätze beim Fasten.
Und würdest du dafür das Scheinfasten auch empfehlen oder eher ein richtiges Heilfasten, nur Wasser?
Also es gibt einfach verschiedene Techniken. Wir haben an unserer Klinik auch alle parat. Also das Wasserfasten, das Nullfasten machen wir nicht so gern, weil da kommt es zu mehr Muskelabbau, als man möchte. Der kommt zwar danach wieder ran, aber ich finde gerade auch, ab einem gewissen Alter ist Muskelabbau schon ein Thema, deswegen würde ich nicht Wasserfasten empfehlen. Das Heilfasten ist gut. Wer das schon oft gemacht hat, kann das auch ruhig weitermachen. Und für Einsteiger und für Menschen, die sich vielleicht doch ein bisschen schwer tun oder vielleicht Angst haben vor dem Fasten und sagen, huch, 5 Tage fast gar nichts essen, für die ist Scheinfasten ideal.
Es sind ja viele chronische Krankheiten ernährungsbedingt. Das siehst du genauso wie ich oder zumindest ernährungsmitbedingt. Was können wir denn allgemein tun, um uns besser zu ernähren?
Zwei, drei Punkte haben wir jetzt als Mediziner nicht in der Hand. Man müsste natürlich in den Schulen und bei den Kindern einfach anfangen. Ja, das ist natürlich irgendwie fatal, dass unsere Kinder irgendwie alles lernen und dann aber das nicht. Übrigens auch im Krankenhaus, ja. Du wirst es ja vielleicht auch kennen, ich meine, Krankenhäuser sollten Stätten der Gesundheit sein und was kriegt man dann im Krankenhaus zu essen? Aber da gibt es schon auch noch ein bisschen politisch was zu tun. Dann Stichwort Familie, glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass man ein Vorbild ist, also dass man jetzt nicht sagt, du sollst gesund essen und dann selber irgendwie Mist ist. Das kann man im Kleinen schon mal machen. Und ansonsten denke ich halt einfach, ich ermutige immer, das nicht als Kampf zu sehen. Es gibt ja auch viel so Kämpfe, ne, bei der Ernährung. Ja, ich lasse mir mein Fleisch nicht wegnehmen und die Eier. Also ich versuche das irgendwie immer so von der Genussseite und auch offen zu sehen und sagen, es ist doch fantastisch mit der Ernährung. Wir müssen so oder so essen. Also ins Sportstudio muss ich extra gehen. Und Eisbaden muss ich auch extra. Essen tue ich so oder so. Und damit kann ich sozusagen entscheiden, gravieren mitentscheiden, ob ich mit 70 oder mit 80 gesund bin, ob ich mit meinen Enkeln noch Fußball spielen kann. Also ich würde einfach diese guten, ich weiß, der Belohnungsaufschub zu sagen, aber was interessiert mich, wenn ich 70 oder 80 bin, aber ich würde schon sagen, ja, damit kriege ich was. Und wenn ich 30 oder 40 bin, kriege ich mehr Vitalität oder mehr Energie. Das ist auch viel wert.
Du hast es angesprochen, isst du auch noch Fleisch? Wie stehst du zu Eiern?
Also Fleisch esse ich seit 20 Jahren nicht mehr. Aber die Entscheidung war ethisch begründet hauptsächlich. Hm. Also weil für mich war es so, ich dachte, ich kann auch so satt werden und wegen mir muss jetzt kein Tier sterben. Hm. Beim Fleisch ist es so, dass ich denke, wenn man es stark reduziert, ist es auch gut, so wie man es früher gemacht hat, der Sonntagsbraten einmal pro Woche ist auch okay. Aber ich ermutige gerne, auf Fleisch ganz zu verzichten, auch aus, ich meine, das kann man auch Biodiversität, Ökologie, also man kann da ganz viele Gründe anführen, das langweilt dann immer alle, aber es gibt schon viele gute Gründe, auf Fleisch zu verzichten. Ne? Bei Eiern ist es so, Eier sind neutral medizinisch gesehen, bis zu einer Dosis von 2-3 pro Woche. Mal gibt es eine Meta-Analyse, die zeigt, ist eher ein bisschen schädlich, dann sagt wieder einer, ist okay vom Protein. Ich würde sagen, Eier braucht man bei weitem nicht so viel, wie sie in unseren Produkten auch überall beigegeben sind. Und wenn jetzt jemand mal am Sonntag ein Ei isst, dann ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm.
Was ist denn eine gute Proteinquelle außerhalb von Fleisch und Eiern?
Bei Protein will ich mal grundsätzlich sagen, dass es mir ein bisschen auf den Wecker geht, dass das Protein so gehypt wird. Also das ist irgendwie auch ganz verrückt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es halt beim Muskelaufbau hilft und dass viele denken, dass wenn man, also es ist schon gut, wenn man muskulös ist, dann ist die Gebrechlichkeit im Alter, die Sarkopenie besser. Aber wenn man Walter Longo und viele andere Wissenschaftler fragt, sind die sich alle, wirklich aber alle komplett einig, dass viel Proteinessen die Alterung beschleunigt. Und vor allem viel tierisches Protein. Und insofern kann ich mich immer nur wundern, wenn ich bei mir auch im Fitnessstudio bin und überall, ich sehe, die schütten sich alle die Proteindrinks rein. Pflanzliches Protein ist tendenziell weniger alterungsfördernd als tierisches. Mhm. Natürlich hat Protein am Ende immer Aminosäuren, aber das ist für mich schon mal die erste Einschätzung. Da ich kein Fleisch esse, freut mich das. Und ja, gute Quellen sind natürlich Hülsenfrüchte, Tofu, Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen, Vollkorngetreide ist auch eine gute Quelle. Mhm. Aber es gibt natürlich viel, viel anderes, ne? Lupine oder überhaupt Gemüse in der Fülle hat dann auch Protein. Und natürlich ist jetzt aber auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man ein bisschen Joghurt oder Kefir oder Butter, also ich bevorzuge fermentierte Milchprodukte, dann hat man zum einen Protein und hat aber auch noch den Nutzen von der Fermentation.
Kannst du uns erklären, was auf zellulärer oder hormoneller Ebene passiert, wenn Menschen beginnen, sich pflanzenbasiert oder antientzündlich zu ernähren?
Also molekular reduziert sich Insulin und es reduziert sich mTOR. Insulin kennen wir, ne? Das ist günstig natürlich für den Zuckerstoffwechsel. Und mTOR wird vor allem eben durch tierische Proteine induziert. Und mTOR ist toll, wenn wir Kinder und Jugendliche sind, dann wächst man. Das ist ein Wachstumshormon letztlich. Und wenn wir erwachsen sind, dann führt es aber zu Entzündung, zu zellulärer Entzündung, fördert auch das Krebswachstum. Und insofern ist das für mich ein ganz schöner Effekt, dass sich mTOR reduziert. Ganz anderer Effekt ist, dass sich bei den meisten Menschen die Verdauung verbessert, regelmäßiger wird. Viele sagen auch, dass sich die Haut, das Hautbild verbessert. Ich sage, ich verteufle Milch nicht, aber das hat doch auch auf Akne und solche Sachen auch einen stimulierenden Effekt. Und ich denke schon, dass das auch das Wohlbefinden insgesamt fördert. Ne? Und was ich bei meinen Patienten natürlich sehe, mit Rheuma, mit Schmerzerkrankungen, durch die entzündungshemmende Wirkung verbessern sich da Körperschmerzen.
Es gibt ja viele pflanzliche Wirkstoffe wie Kurkuma, Ingwer oder Bitterstoffe, die in der traditionellen Medizinsystem seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden schon genutzt werden. Welche dieser alten Pflanzen haben deiner Meinung nach ihren festen Platz in der modernen Medizin verdient? Und warum?
Nach meiner Meinung haben wir das Potenzial der Gewürze und der Heilpflanzen überhaupt nicht genutzt. Ne? Natürlich in manchen Gebiet der Naturerkunde gibt es da eine Tradition, aber wenn man jetzt mal so rausguckt in die Medizin, naja, kennst du ja auch, da ist das eigentlich viel zu selten. Kurkuma ist sicherlich natürlich ein wunderbares Gewürz, entzündungshemmend bei Arthrose. Gibt bei Rheuma gibt es auch eine Studienlage. Es gibt Safran zum Beispiel, antirheumatisch, antidepressiv. Das Spannende ist eigentlich, wenn man in die Studien eintaucht, dann sieht man eigentlich für die allermeisten, also natürlich sind da nicht so viele Studien gemacht worden zu Medikamenten. Aber wenn man mal schaut, Kardamom, Kreuzkümmel, Safran, Kurkuma, Knoblauch, finden sich eigentlich immer günstige Stoffwechseleffekte, entzündungshemmende Effekte, auf die Blutfette günstige Effekte. Das ist extrem beeindruckend. Und insofern rate ich eigentlich meinen Patienten, ich sage, Kurkuma ist schon gut, das sollte man gezielt nutzen, aber im Prinzip sollte man die besten 30 asiatischen, orientalischen und mediterranen Gewürze immer griffbereit haben und über alles essen mindestens 4 bis 5 dieser Gewürze kippen. Dann noch viel Olivenöl dazu und die Nachspeise mit viel Zimt und Safran und dann hat man alles richtig gemacht.
Das ist ein schöner Tipp. Es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass Zucker, Weißmehl oder auch Transfette stille Entzündungen im Körper fördern. Also kommt zu chronischen, oft unbemerkten Entzündungsprozessen, die langfristig dann krank machen. Welche Zusammenhänge zwischen Ernährung und solchen stillen Entzündungen sind für dich wissenschaftlich inzwischen klar belegt?
Also gut belegt ist, dass eine Nahrung zum Beispiel mit viel gesättigten Fetten, wie sie natürlich viel in Wurst, aber auch in Palmöl drin sind, das ist wirklich sehr gut belegt, führt zu Leaky Gut, also zu diesen Darmbarrierestörungen. Und dann können Endotoxine von den bakteriellen Produkten des Darms leichter ins Blut übergehen und machen da Entzündung. Das ist also sehr, sehr gut belegt. Es ist auch belegt, dass dieses spannende Thema der Postbiotika, ne, dass man, also wir reden ja gerne von Mikrobiom und von Präbiotika, dass das Schädliche sind ja nicht diese Bakterien an sich, sondern was diese Bakterien produzieren. Ja. Und da wissen wir heute zum Beispiel ja, dass wenn man eine Testmahlzeit mit 3 Eiern, es gibt zwar in einer Studie im New England Journal of Medicine, dann steigt TMAO an. Das ist ein Arteriosklerose-Gift, sozusagen ein Postbiotikum, was eben auch eine Entzündung in den Gefäßen macht. Also wir haben heute schon sehr viele Daten, die zeigen, dass einerseits diese Produkte der Bakterien und diese Darmbarrierestörung, das sind die Trigger für diese systemische Inflammation. Man hat gesagt, silent inflammation, so silent ist sie nach meiner Meinung gar nicht. Ich steige jetzt nicht gleich das CAP groß an, aber man kann das heute schon sehr, sehr gut messen.
Wie stark ist denn der Einfluss von Darmgesundheit auf die Psyche? Ja, es gibt ja quasi die Darm-Gehirn-Achse, die öfters mal beschrieben wird. Und wie kann man Depressionen oder Angstzustände über die Ernährung beeinflussen aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Das wurde ja damals als erstes in dem Buch Darm und Charme von der Julia Enders, da kam das ja genau. Zum ersten Mal eigentlich so raus. Ne? Und heute sind wir natürlich schon viel weiter. Ne? Heute wissen wir natürlich, dass diese Postbiotika sowohl über den Vagusnerv als auch über das Blut natürlich das Gehirn beeinflussen. Das ist übrigens auch die Erklärung für dieses Suppen- oder Schnitzelkoma. Ne? Also wenn man zum Beispiel eine ganz fettreiche, üble Mahlzeit ist, warum wird man eigentlich müde danach? Ne? Warum? Ne? Da gewöhnen wir uns alle dran an Weihnachten, aber das muss man ja irgendwie erstmal erklären. Ne? Das ist ja eigentlich komisch. Man isst was, kriegt Energie und fällt danach irgendwie aufs Sofa. Und aber nicht nur das, wir haben halt heute viele Studien, die zeigen, mediterrane Ernährung oder pflanzliche Ernährung wirkt wie ein mildes Antidepressivum. Und es sind schon zum Teil natürlich auch direkte Wirkungen über die sekundären Pflanzenstoffe, aber der größte Teil ist tatsächlich über das Mikrobiom und die veränderten Postbiotika. Das ist total spannend und ich finde, das muss man auch echt verbreiten, ne? weil die Depression ist so häufig geworden und es ist gut, dass es medikamentöse Antidepressiva gibt, aber man muss fairerweise sagen, die wissenschaftlichen Resultate sind nüchtern betrachtet nicht so dolle. Und insofern sollte man Bewegung, Sport natürlich nutzen, aber auch Ernährung.
Ja. Viele Menschen nehmen ja auch Nahrungsergänzungsmittel oft auf Verdacht, ohne zu wissen, ob sie überhaupt einen Mangel haben. In welchen Fällen findest du Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll?
Ja, ich finde es gerade ein schwieriges Thema. Ne? Also wir erleben ja gerade im Zuge dieser Longevity, dieses Buch, eine Explosion der Supplemente. Also alle Influencer überschlagen sich nur noch und man hat den Eindruck, das ist normal, 20 Tabletten zum Frühstück einzunehmen, wie Brian Johnson, der nimmt 100 ein.
Das ist, 120.
Das ist natürlich alles völlig absurd. Die meisten Supplemente braucht man nicht als Supplemente, sondern die sollten über eine gesunde, reichhaltige pflanzliche Ernährung natürlicherweise in den Körper kommen. Das ist, da wirken sie in der Regel ja auch besser, als wenn man sie isoliert zu sich nimmt. Aber es gibt natürlich schon auf der anderen Seite, ich will jetzt aber auch nicht den Stab ganz drüber brechen, das geht los beim Vitamin D oder Vitamin B12, Magnesium kann manchmal indiziert sein. Es Ich finde auch manches spannend, Spermidin zur Förderung der Autophagie. Ne? Damit kann man das Fasten manchmal ein bisschen boosten. Es gibt auch diesen Übergang zu den Heilpflanzen. Wir sprachen schon über Kurkuma. Ne? Also es gibt schon ein paar Supplemente, die sind gut. Es gibt nach meiner Meinung viele Spekulative, gerade bei der Longevity, das NMN oder Glucosamin. Ja, was machen wir nun? Ich stehe da auch manchmal da und sage, ja, sollst du das jetzt auch einnehmen und dann wirst du 120. Weil die Evidenz ist noch nicht da. Ne? Da ist viel Spekulation eingepreist. Und insofern würde ich einfach immer noch sagen, der sicherste Garant ist eine gesunde Ernährung. Dann würde ich alles, was messbar ist, wie Vitamin D und Vitamin B12 messen, um zu gucken, habe ich überhaupt einen Mangel? Und wird aber tendenziell eher nicht so ganz über die Stränge schlagen.
Ja, es ist sehr vernünftig. Also ich bin auch der Meinung, dass man den Mangel auffüllen sollte und nichts auf Verdacht nimmt und dann einmal messen, was zu messen ist und dann entsprechend anpassen. Was soll ich denn am besten heute Abend essen? Eine ganz persönliche Frage.
Abends sollte man natürlich nicht mehr ganz so viele Kohlenhydrate zu sich nehmen, vor allem jetzt nicht Weißmehl, Kohlenhydrate, das ist immer der ewige Streit mit meinen Kindern, mit den Spaghetti, ob die, natürlich sind die leckerer, wenn sie weiß sind, als Vollkorn, aber abends sollte es möglichst nur Vollkorn geben. Leichter sollte es sein. Also ich denke, dass ich heute Abend, ich muss mal noch mit meiner Frau telefonieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein gutes Abendessen wäre vielleicht ein bisschen Süßkartoffel auf dem Backblech. Zucchini-Gemüse geht wirklich sehr schnell gemacht. Ich liebe Tofu mit Shoyu, also mit Sojasauce, karamellisiert anbraten und ein bisschen Sesamsamen drüber schütten und dann noch einen Rucola-Salat. Beim Salat wichtig, wenn er abends gegessen wird, gut kauen. Weil abends ist die Verdauungsleistung, die Speichelproduktion nicht mehr so gut. Und man sollte abends in Muße essen, sonst kriegt man nämlich einen Blähbauch.
Sehr wertvoller Hinweis. Letzte Frage. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern zum Schluss mitgeben, was eine gesunde Ernährung angeht?
Also das Wichtigste ist, der Tim Spector, dieser britische Forscher, hat mal gesagt, man soll 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen, um das Mikrobiom reichhaltig zu ernähren. Das ist schon ein ganz kluger Tipp, dass ich sage, einfach, ich bin der Einkäufer in der Familie, einfach wirklich alles immer wieder neu greifen, was da ist, seine Gewohnheiten durchbrechen. Das Gemüsefach im Kühlschrank muss maximal voll sein. Und also Gemüse, Gemüse, Gemüse. Die Deutschen essen einfach zu mehr Obst und zu wenig Gemüse. Das zweite sind Hülsenfrüchte. Die führen auch bei in Deutschland so ein Schattendasein. Kohlgemüse ist noch sehr wichtig. Gewürze sind noch sehr wichtig. Und Kohlenhydrate, wenn es geht, immer auf Vollkornbasis. 5 Tipps waren es jetzt.
Ja, super, nehme ich. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft, dein Wissen mit uns zu teilen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich weiß, was ich heute Abend esse. Von daher vielen Dank, war sehr interessant.
Ja, danke, hat Spaß gemacht. Aber was isst du denn jetzt heute Abend?
Ich werde mir wahrscheinlich eine Gemüsepfanne machen.
Ah, sehr gut. Ja. Und wie gesagt, reichlich Olivenöl. Bei Olivenöl kann man wirklich zuschlagen und vielleicht noch, ja, paar karamellisierte Walnüsse zum Schluss. Okay. Ja.
Also diejenigen, die mich kennen, wissen, ich liebe Hüttenkäse und da mache ich ordentlich Pfeffer drauf und wahrscheinlich viel zu viel Olivenöl, aber ich liebe diese Kombination.
Ja, das ist auch eine sehr leckere Kombination. Super, guten Appetit.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Dr. Andreas Michalsen hat uns die Wirkung des Fastens erklärt. Es unterstützt Selbstheilung, senkt Blutzucker und Blutdruck, hilft bei Rheuma, Fettleber und verbessert sogar die Geschmackssinne. Besonders alltagstauglich findet er das Scheinfasten, bei dem man mit stark reduzierter veganer und zuckerarmer Kost in den Fastenmodus kommt. Eine praktikable Alternative zum radikalen Heilfasten. Ernährungsumstellung, insbesondere pflanzenbasiert und antientzündlich, können Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Fettleber und entzündliche Erkrankungen deutlich verbessern oder sogar medikamentenfrei behandeln. Hochverarbeitete Lebensmittel, Zucker, gesättigte Fette und tierisches Eiweiß beschädigen die Darmbarriere, können Entzündung fördern und über sogenannte Postbiotika chronische Erkrankungen begünstigen. Das Mikrobiom wirkt außerdem stark auf die Psyche. Ernährung kann bei Depressionen und Angstzuständen wie ein mildes Antidepressivum wirken. Und probier doch mal seinen Tipp, 30 Gemüsesorten pro Woche zu essen. Dazu viele Gewürze, Hülsenfrüchte, Olivenöl und fermentierte Produkte. Verbote allein führen nicht zur Gesundheit. Vielmehr soll Ernährung Spaß machen und in den Alltag passen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Danke, dass du wieder dabei warst. Aber nicht abschalten, gleich kommt nochmal Random Reminder. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast und schreib mir an podcast@ceramtec.de. Was interessiert dich? Was wolltest du schon immer einmal wissen? Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Neugierig sein hält dich jung. Ich sage das immer am Ende jeder Folge, aber ich meine das nicht nur als Floskel. Denn Neugier ist mehr als ein Charakterzug. Sie ist ein echter Booster für geistige Gesundheit. Menschen, die regelmäßig neue Dinge lernen, Fragen stellen oder sich für Unbekanntes interessieren, halten ihr Gehirn aktiv, flexibel und jung. Studien zeigen, kognitive Neugier kann vor mentalem Abbau schützen und fördert langfristig emotionale Ausgeglichenheit. Neugier aktiviert das Belohnungssystem, steigert Dopamin und sorgt dafür, dass neue Informationen besser gespeichert werden. Quasi wie ein natürlicher Nootropika-Effekt. Ganz ohne Pille. Also ein Random Reminder in dieser Woche: Neugierig sein hält dich jung. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.